Unser heutiges Thema lautet die biblische Bedeutung der Geistesfrucht. Die biblische Bedeutung der Geistesfrucht. Viele von euch kennen die Aufzählung der Frucht des Geistes sicherlich schon auswendig. 9 Tugenden werden aufgezählt. Wir finden sie in Galater 5 in den Versen 22 und 23. Hier heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Diese beiden Verse sind die vielleicht bekanntesten Verse im Galaterbrief. Finden Sie immer mal wieder aufgezählt, aufgelistet. Und es ist eine sehr interessante Aufreihung dessen, was hier das Leben eines Christen kennzeichnen sollte. Jede einzelne Eigenschaft ist bedeutungsvoll. Und es ist tatsächlich faszinierend, was Paulus hier als repräsentative Tugenden in den Vordergrund stellt. Hier stehen einige Eigenschaften, die viele von uns sicherlich nicht an erste Stelle hier setzen würden, sondern uns würden vielleicht andere Tugenden viel eher auffallen und wir würden sie erst nennen als das, was Paulus hier aufzählt. Und hier gibt es viel zu sagen, doch ihr kennt die Gefahr, gerade bei bekannten Texten, dass man sich über bestimmte Formulierungen oder bestimmte Worte und Begriffe gar nicht mehr wundert. Man denkt überhaupt gar nicht mehr darüber nach, weil es halt so vertraut ist. Es hört sich so passend an, dass da überhaupt nicht so diese Regung kommt. Moment mal, wieso steht das da eigentlich? Bevor wir uns also mit diesen einzelnen aufgezählten Eigenschaften beschäftigen, wollen wir heute nur den Halbsatz vor dem Doppelpunkt uns darauf konzentrieren. Die Frucht des Geistes aber ist. Die Frucht des Geistes aber ist. Und wie gesagt, es geht um die biblische Bedeutung der Geistesfrucht. Und ich habe 2 Punkte. Der erste Punkt ist die Bedeutung der Geistesfrucht im Leben des Christen. Zunächst finden wir in unserem Text ein Aber. In diesem dieses kleine Wort, es baut einen Kontrast, einen Gegensatz auf. Aber bezieht sich immer auf etwas, was vorher kommt. Worauf bezieht sich dieses Aber in Vers 22? Es baut diesen Gegensatz auf, nämlich zu Vers 19. Da hat Paulus geschrieben, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind... Und dann zählt er 15 schlechte Eigenschaften oder Handlungen auf. Und direkt nach diesen 15 Werken des Fleisches beginnt Paulus dann mit unserem Vers, die Frucht des Geistes aber ist. Also hier ist dieser Kontrast. Also den Werken des Fleisches werden nun diese 9 Eigenschaften als Frucht des Geistes gegenübergestellt. Doch warum nennt er es nicht Werke des Geistes oder Werke des Glaubens, sondern Frucht. Wieso vergleicht er die Werke mit der Frucht? Nun, Werke sind nicht immer schlecht und Frucht ist auch nicht immer gut in der biblischen Bezeichnung. Aber in dieser Gegenüberstellung betont Paulus die Tatsache, dass die Werke aus unserer eigenen Kraft und Natur kommen. Das, was wir tun, aus unserem eigenen Vermögen. Für die Werke des Fleisches brauchen wir keine Anleitung. Da muss uns niemand einarbeiten. Nein, die Werke des Fleisches vollbringen wir mit unserer eigenen Kraft aus uns selbst heraus, wegen dieser sündigen Begierde, die in uns ist. Doch Frucht deutet auf eine Pflanzung hin, wo etwas wächst, wo etwas entsteht, wo etwas heranreift. Es sind nicht einfach nur eine Liste von guten Taten, die jetzt diesen schlechten Werten gegenübergestellt werden. Wichtige Aufgaben, die wir alle versuchen sollten abzuarbeiten. Sondern dem Bild der Frucht liegt das Konzept einer Pflanze zugrunde, die nun beständig wächst und entsprechende Frucht vorbringt. Wir erinnern uns, die Galater waren ziemlich beeindruckt von den jüdischen Gesetzen und von all den Vorschriften, all diesen extra Werken und Bräuchen und Zeremonien, von denen sie gesagt bekamen und dann auch selber glaubten, das müssen wir tun, das müssen wir einhalten, dem müssen wir folgen, um wirklich zu Gott und zu seinem Volk zu gehören. Sie hofften, durch die Werke des Gesetzes ihren Stand vor Gott sicherzustellen. Paulus erklärt in diesem Brief ja so ganz entschieden, dass das Gesetz keine Kraft hat, uns mit Gott zu versöhnen. Denn aus Werken des Gesetzes wird niemand gerechtfertigt, weil wir das Gesetz nie völlig erfüllen können, weil unsere Werke schlecht sind. Das, was uns rechtfertigt, ist allein die Gnade in Christus. Indem Paulus die Werke mit dem Fleisch, also der sündigen Natur, verbindet, macht er deutlich, dass man den Fluch der Sünde niemals durch die eigene Kraft überwindet. Auch wenn man sich bemüht, viele Werke zu tun, die das Gesetz verlangt und die auch gut sind, wird man doch nie den Segen empfangen, weil wir das, den Maßstab Gottes, nicht erfüllen können. Mit unseren Werken kommen wir nicht voran. Wir brauchen die Gnade des Evangeliums. Die Gnade, die darin besteht, dass Jesus Christus sein eigenes Leben geopfert hat am Kreuz von Golgatha, um die Schuld und den Fluch der Sünde an unserer Stelle zu tragen. Und jeder, der an Jesus glaubt, der ist versöhnt mit Gott. Der ist gerecht gesprochen vor Gott. Der darf sich ein Kind Gottes nennen. Christus hat uns frei gemacht, jubelt der Apostel. Und jeder, der in dieser Gnade des Evangeliums steht, oder wie Paulus es so gerne beschreibt, jeder, der in Christus ist, der erlebt eine Veränderung. Der bringt Frucht hervor. Und das ist von Anfang an verbunden mit der Verkündigung des Evangeliums. Das ist nicht nur eine Rechtsprechung ist, sondern dass mit der Rechtfertigung aus Gnade, durch Glauben in Christus auch eine Veränderung des Lebens einhergeht. Johannes der Täufer, er ruft das Volk auf, noch bevor sie getauft werden, dass sie Frucht bringen sollen, die der echten Buße entspricht. Das heißt, zeugt davon, dass ihr eure Sünde erkennt und da wirklich etwas, eine andere Gesinnung, ein anderes Verständnis ist davon, wie ihr vor Gott gerecht werden wollt. Am Ende der Bergpredigt warnt Jesus denen, die äußerlich so fromm erscheinen, aber doch innerlich ganz böse sind und selbstgerecht. Und er erklärt, dass ein guter Baum gute Frucht hervorbringt, aber ein fauler Baum schlechte Frucht. Und dass es nicht der äußere Anschein ist, der das bestimmt, sondern an der Frucht erkennen wir den Baum. Kurz vor seiner Gefangennahme prägt Jesus seinen Jüngern noch einmal eindrücklich ein, dass sie nur durch die Verbindung mit ihm Frucht bringen, wie eine Rebe Frucht bringt, die mit dem Weinstock verbunden ist. Es gibt keine Frucht ohne die Einheit mit Christus. Aber diejenigen, die mit ihm verbunden sind, die hat er sogar dazu bestimmt, Frucht zu bringen zur Ehre Gottes. Die werden Frucht bringen. Denn alle, die nicht Frucht bringen, die sind auch nicht mit Christus verbunden. Und die werden gesammelt und ins Feuer gebracht. Es geht also nicht bloß um eine Liste an Aufgaben oder Werken, sondern die Frucht kennzeichnet ein neues Wesen. In der Verbindung mit Christus. So wie Jesus sagt, dass man keine Trauben von Dornensträuchern pflücken kann, so müssen wir verstehen, dass die Frucht des Geistes nicht aus der eigenen Willenskraft oder natürlichen Stärke eines Menschen hervorkommt. Es ist nicht einfach nur, dass ich verstehe, ach ja, ich habe ein anderes moralisches Verständnis und jetzt bemühe ich mich halt um die besseren Dinge und nicht mehr um die falschen Dinge. Die Frucht des Geistes wächst nicht aus dem natürlichen Menschen hervor, sondern die Frucht des Geistes ist die Folge eines neuen Menschen, einer neuen Schöpfung, einer neuen Natur, einer Wirksamkeit Gottes. Und darum besteht nicht nur der Kontrast zwischen Werken und Frucht, sondern zwischen Werken des Fleisches und Frucht des Geistes. Nun, ihr erinnert euch, mit Fleisch ist nicht der äußere Leib oder bloß die körperlichen Handlungen gemeint hier in diesem Kontext, sondern die sündige Natur, mit der wir Menschen geboren werden. Das betrifft auch unser Inneres, es betrifft unser Denken und unser Fühlen und das, was wir wollen. Seit dem Sündenfall Adams werden wir geboren mit einer fleischlichen Natur. Aus der sündigen, von Gott abgefallenen Natur, diesem Fleisch, kommt keine gute Frucht, sondern nur diese offensichtlichen Werke des Fleisches. In unterschiedlicher Ausprägung. Aber das ist das, was den sündigen Menschen prägt. Und all diese Begierden, all diese sündigen Begierden, sie stecken alle in unserer Natur. Doch die Frucht des Geistes kommt aus einer anderen Natur, aus einem anderen Leben. Darum wird hier der Heilige Geist als die Quelle dieser Frucht genannt. Denn Paulus sagt nicht, die geistlichen Früchte sind diese, sondern die Frucht des Geistes, die Frucht also, die der Geist Gottes wachsen lässt. Das Evangelium umfasst nicht nur die Vergebung der Sünden der Gläubigen durch Christus, sondern auch die Erneuerung und Veränderung der Gläubigen. Und das ist die besondere Aufgabe des Heiligen Geistes, der dritten Person in der Gottheit. Er bringt den Sünder dazu und überzeugt ihn und befähigt ihn, das Heil anzunehmen, Christus nachzufolgen, indem er die Augen des Verstandes öffnet, um die Wahrheit in Christus zu erkennen. Und er bekehrt und erneuert unser verdorbenes Herz und schafft neues Leben, um Christus zu lieben. Und er stärkt den Gläubigen, dem Wort Jesu zu gehorchen und in seinem Licht zu wandeln. Der Geist gibt nicht bloß neue Regeln, die die Menschen jetzt in eigener Kraft erfüllen sollen, sondern der Heilige Geist bringt die Gnade, die Jesus Christus erworben hat, als er sein Leben hingegeben hat am Kreuz von Golgatha. Er bringt diese Gnade in das Leben, in die Herzen, in den Verstand, in den Willen der Gläubigen, der Auserwählten, indem er in ihnen ein neues Wesen, eine neue Gesinnung, eine neue Geburt schenkt. Und das, was der Heilige Geist durch den Verdienst Jesu im Menschen bewirkt, diese neue Natur, dieser neue Mensch, der bringt unweigerlich Frucht. Es ist ein Prinzip dieses neuen Lebens, dass es nicht unfruchtbar ist. Und darum wird sie die Frucht des Geistes genannt. Nicht, weil es einfach Dinge sind, die der Geist an unserer Stadt für uns tut, außerhalb von uns, sondern es sind die Handlungen und Eigenschaften, die der Geist Gottes in uns wirkt und hervorbringt, ja, wachsen lässt, indem er aus uns neue Menschen macht. Darum ist ein Christ liebevoll und fröhlich, friedlich, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig und selbstbeherrscht. Das sind Eigenschaften des Christen, deren Quelle aber Gott selbst ist. Denn diese Eigenschaften, sie wurzeln in dem Charakter Gottes. Warum ist das genau die Frucht, die hervorgebracht wird aus dieser Wirksamkeit des Geistes, aus diesem neuen Menschen? Was der Geist im Gläubigen macht, ist, er schafft neue Menschen aus der Verbindung mit Gott in Christus, die dem immer ähnlicher werden, was Gott gut und schön findet, weil es seiner eigenen Heiligkeit entspricht. Es sind nicht einfach irgendwelche Tugenden, die die Menschen als sinnvolle Ziele zusammengetragen haben und sagen, ah, das ist nützlich, das ist praktisch, das sollten wir mal tun. Es ist das, was dem Charakter Gottes entspricht. Es ist das, worauf sozusagen auch das ganze Gesetz ein Stück weit abzielt, darauf hinzuweisen. Das ist das, was gut ist, was gerecht ist, was heilig ist. Das sind die Eigenschaften, die Gottes Charakter selbst kennzeichnen. Darum sagt Benjamin Keach, der treue Baptistenprediger aus dem 17. Jahrhundert, du musst erst mit ihm vereint sein, bevor du für Gott Frucht bringen kannst. Du musst aus dem Leben heraushandeln und nicht für das Leben. Das heißt, wir brauchen erst neues Leben, damit wir Frucht für Gott bringen können. Wir können nicht Frucht bringen, damit wir das Leben bekommen. Die Frucht ist ein Zeichen, dass Gott uns neues Leben gegeben hat. Und darum steht die Frucht des Geistes den Werken des Fleisches gegenüber, weil hier ein ganz anderes Prinzip wirksam ist. Nicht bloß bessere Taten, sondern ein neues Leben durch den Geist Gottes, der aus der neuen Natur, die er in uns wirkt, auch die entsprechende Frucht hervorbringt. Und dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass die Werke des Fleisches in der Mehrzahl geschrieben sind, aber es nicht Früchte des Geistes heißt, sondern hier ist plötzlich eine Einzahl, die Frucht des Geistes. Nun, man kann mehr daraus machen, als da wahrscheinlich vermutlich drinsteckt. Aber Paulus gebraucht den Singular von Frucht öfters als Kollektivnomen. Das heißt, es geht einfach um eine Bezeichnung für eine Gruppe, ja, die zusammengehört. Wir können ja auch sagen, der Baum trägt Frucht und meinen damit nicht nur, da ist so ein einzelner Apfel, der da daran hängt, sondern er ist voller Äpfel, er ist voller Früchte. Doch der Singular kann uns ein Hinweis darauf sein, dass die Frucht des Geistes eben ein Kollektiv ist. Also es gehört zusammen, die sind miteinander verbunden. Das bedeutet, es ist nicht so wie bei den Gaben des Geistes. Und Paulus, er erklärt den Korinthern aufwendig, dass es eben nicht alle die gleichen Gaben haben und man nicht einander beneiden soll oder irgendwie in so einen Wettbewerb treten soll, sondern der eine hat diese Gabe vom Geist bekommen und der andere hat eine andere und so können sie sich gegenseitig ergänzen. Aber mit der Frucht des Geistes ist es nicht wie mit den Gaben des Geistes. Ich kann nicht sagen, also ich habe die Frucht der Freude, aber Liebe und Freundlichkeit findest du bei mir nicht, da musst du zu anderen Geschwistern gehen, das ist nicht mein Bereich. Nein, der Geist wirkt einen neuen Menschen, der ganz umgestaltet wird nach dem Charakter Jesu Christi, dem vollkommenen Ebenbild Gottes. Und so bewirkt der Geist Gottes Frucht, die sich dann zeigt in Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Und das kann das Gesetz nicht in uns schaffen. Das Gesetz weist darauf hin, und viele Gesetze, viele Regeln, viele Aufforderungen, sie münden eigentlich darin, sozusagen das Gegenteil von Liebe und Frieden und so weiter zu begrenzen oder darauf hinzuweisen, wie es eigentlich sein soll. Aber das Gesetz kann unser Herz nicht verändern, kann unser Fleisch nicht verändern. Das Gesetz kann nicht in uns schaffen, mit all den guten und richtigen Forderungen, mit all den bildlichen Hinweisen und den äußeren Vorkehrungen. Das Gesetz kann unser Inneres nicht verändern. Denn das gute und heilige Gesetz wird nicht erfüllt in fleischlicher Kraft. sondern der Geist wirkt auf eine wundersame Weise in den Gläubigen, so dass die Menschen, für die Christus gestorben und auferstanden ist, auch umgestaltet werden und dem Charakter Christi ähnlich gemacht werden. Die Geistesfrucht hat also eine entscheidende Bedeutung im Leben eines Christen. Es ist ein Teil der Erlösung, dass der Geist die Gnade Christi in den Leben der Auserwählten anwendet. Die Frucht des Geistes ist die direkte Folge der Bekehrung, ein Privileg der Kinder Gottes, die Heiligung durch den Geist. Sie geht einher mit dieser Frucht, die der Geist in uns bewirkt. Also kein Zufall, dass Paulus hier dieses Bild der Frucht anwendet, auch wenn wir so schnell darüber lesen und sagen, ja, die Frucht des Geistes, ich kenne dazu ein Lied oder ich habe da ein schönes christliches Kärtchen bei mir zu Hause oder sowas. Es ist etwas, was auf eine wichtige Realität hinweist. Das, was hier aufgelistet ist, du kannst es nicht vollbringen in deiner eigenen fleischlichen Kraft. Es ist etwas, was der Geist Gottes durch ein neues Leben in uns hervorbringt. Und ein zweiter Punkt. Die Bedeutung der Geistesfrucht in der Heilsgeschichte. Es hat eine Bedeutung, eine biblische Bedeutung, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern für die Heilsgeschichte. Das Sprachbild der Frucht ist nicht nur eine sehr geeignete Form, um die unterschiedlichen Systeme gegenüberzustellen, zwischen der fleischlichen Kraft und der schöpferischen Wirkung des Geistes. Es ist auch ein Sprachbild, das nicht nur mit der Verkündigung des Evangeliums verbunden ist, wie wir es mit einigen Stellen ja schon belegt haben, sondern ein Bild, das Gott konsequent durch die ganze Bibel hindurch verwendet. Und das nicht nur zufällig oder weil es sich halt so oft als Bild anbietet, sondern er gebraucht dieses Sprachbild der Frucht, um aufzuzeigen, in welchem größeren Zusammenhang dieses erneuerte Leben des Christen und die Verkündigung des Evangeliums, in welchem größeren Zusammenhang das steht. Es beginnt schon im Garten Eden, ein Garten voller fruchtbarer Bäume zum Segen für die Menschen. Und der Auftrag an Adam und Eva war, fruchtbar zu sein. Damit sind nicht nur leibliche Nachkommen gemeint, sondern Nachkommen, die das Bild Gottes tragen und durch ihr Leben Gott Ehre bringen. Doch seit dem Essen der verbotenen Frucht wurde auch alle Frucht der Menschen böse und sündig. Die direkte Strafe war, dass auf dem Acker fruchtlose Dornen und Disteln wachsen. Dass es hart ist, die nötige Frucht hervorzubringen. In 1. Mose 6, Vers 11 lesen wir, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Das ist das Gegenteil von fruchtbar. Und anstatt die ganze Erde zu vernichten, bei der Sintflut rettet Gott Noah mit dem Keim neuen Lebens. Durch die Tierpaare und die gesammelten Samen. Und er fordert ihn erneut auf, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Doch die Menschen brauchen nicht lange nach dem Gerichtshandeln Gottes, die kommen die Werke des Fleisches schon wieder hervor, wie es im Turmbau zu Babel gipfelt. Nee, wir wollen nicht uns an das Wort Gottes richten, wir wollen nicht hier seinem Wort folgen, wir wollen uns selbst etwas aufrichten, wir wollen selbst bestimmen. Und dann verspricht Gott Abraham seiner Nachkommenschaft ein fruchtbares Land, das er dem Volk Israel dann auch nach einer Zeit der Sklaverei und der Wanderung durch die Wüste schenkte. Und er sagte ihnen auch, dass das Land seine Frucht nur dann geben wird und Gott den Regen auf das Land nur dann geben wird, wenn sie dem Wort Gottes gehorchen. Wenn sie mit Gott leben. Und ja, sie wussten, dass nur der Mann glücklich ist, der so ganz im Wort Gottes lebt, sodass er Frucht bringt, wie es im Psalm 1 besungen wird. Im Gottesdienst am Tag des Sabbats sangen sie Psalm 92, wo es heißt, dass der Gerechte sprossen wird, wie eine Palme. Selbst im hohen Alter gedeiht er und er verkündet die Gerechtigkeit des Herrn. Sie wussten, wahre Fruchtbarkeit, sie ist verbunden mit der Verbindung mit Gott, mit dem Gehorsam gegenüber Gott. Doch das Volk Israel versagte immer wieder daran, Gott zu gehorchen und auch den Sinai-Bund zu halten. Micha klagt, der Prophet Micha klagt, dass das ganze Volk so fruchtbar ist wie ein Dorngestrüpp. Jesaja und auch andere Propheten, sie vergleichen das Volk mit einem Weinberg, den Gott selbst gepflanzt hat. Aber was ist damit? Er bringt keine gute Frucht, sondern nur faule Früchte hervor. Und darum beschließt Gott, das Volk zu verstocken und in Gefangenschaft zu schicken. Es wird sein wie ein Baum, der gefällt wird und nur noch ein Stumpf bleibt übrig. Assur wird beschrieben wie eine Axt in der Hand Gottes, um den Baum umzuhauen. Und Jesaja ist betroffen darüber. Ja, aus der Fruchtlosigkeit folgt das Gericht. Doch dann kündigt Jesaja nach dem Wort Gottes eine erstaunliche Hoffnung an. Jesaja 11, Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Der Baum ist zwar abgehauen, aber da wächst ein kleiner Spross, der endlich fruchtbar ist. Und zwar verbunden mit dem Geist Gottes. In Jesaja 27 verspricht Gott, dass eine Zeit kommen wird, wo man wieder einen prächtigen Weinberg besingen wird, den Gott selbst behütet und bewässert. Und Gott verspricht, er wird die Dornen und Disteln bekämpfen, sodass sie diesen Weinberg nicht mehr schaden. Dann heißt es in Vers 6, in den kommenden Tagen wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Eine Prophezeiung, eine Weissagung. Das Volk Gottes. Es wird eine Zeit kommen, da wird die ganze Erde gefüllt sein mit guter Frucht. In Jesaja 32 beschreibt der Prophet das Gericht über Israel, sodass die ganze Stadt Jerusalem öde und leer sein wird, als Strafe für ihre Fruchtlosigkeit. Aber dann schaut er in die Zukunft und erklärt, dass dieser Zustand nur so lange anhalten wird, Vers 15, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten dem Wald gleichgeachtet wird. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. In Jesaja 43 verspricht Gott, dass er etwas Neues wirken wird. Denn wenn er Wasser in die Wüste geben wird, wird das Volk, das er sich gebildet hat, seinen Ruhm erzählen. Ein Kapitel später prophezeit er, dass er seinen Geist ausgießen wird, wie Wasser auf die Wüste, sodass Segen und Frucht entsteht. Und dann betont Gott, ich, der Herr, habe es geschaffen. Und wir können hier noch so manche anderen Propheten nennen, aber was Paulus mit der Bezeichnung die Frucht des Geistes aber ist, anzeigt, ist nicht bloß ein Gegensatz zu fleischlichen Werken, sondern ein Gegensatz zum alten Zeitalter. Eine neue Etappe in der Heilsgeschichte Gottes, die schon von den Propheten aufgezeigt wurde. In dem Bewusstsein, wir haben diese bildlichen Vergleiche, dass Gott sagt, ja, selbst euer Acker wird nicht die Frucht bringen, wenn ihr weiter sündigt und meinem Wort nicht gehorcht. Die Juden verstanden, hier geht es nicht nur um das Äußere, hier geht es auch um das Innere, die Frucht, die wir mit unserem Leben hervorbringen sollten. Und Gott straft sie und ein Zeichen dafür, ein Bild dafür ist Öde und Wüste und Fruchtlosigkeit. Und er verspricht, es kommt eine Zeit, die Gott bestimmt. Eine Zeit, wo er seinen Geist ausgießen wird wie Wasser auf ein dürres Erdreich. Und obwohl da nichts ist, was die Menschen hervorgebracht haben, wird Gott dafür sorgen, dass Frucht wächst, dass Frieden gedeiht, dass Freude erlebt wird, dass Gerechtigkeit aufsprost. Ausleger wie Gregory Beale sehen daher in der Bezeichnung der Frucht des Geistes und auch in diesen Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, ein Bezug zu dieser alttestamentlichen Prophezeiung der segensreichen Wiederherstellung des Gottesvolkes. Anstatt sie zu richten, wie sie es verdient haben, kündigt Gott eine Zeit an, wo seine Gnade so sichtbar, so wirksam sein wird, wie Wasser, das auf die Wüste geschüttet wird, und plötzlich wird es zu einem Fruchtgarten. Plötzlich wird es wie eine Erinnerung an das Paradies, das die Menschen durch die Sünde verloren haben. Die Ausgießung des Geistes und die damit einhergehende Frucht des Geistes ist die Bestätigung dieser angekündigte Zeit. Sie hat jetzt begonnen. Gott erneuert sein Volk nach seiner Verheißung. Die Zeit, die im Alten Testament angekündigt wurde, ist in Christus eingeleitet und wird durch die Verkündigung des Evangeliums erfahrbar. Selbst in Galatien. Erinnert ihr euch? Paulus schreibt schon zu Beginn des Galaterbriefes über Jesus in Galater 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Warum? Damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wir werden herausgerissen in eine neue Zeit, in ein neues Zeitalter, in eine neue Welt. Ja, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist, aufgefahren in den Himmel, hat er den Geist gesandt, die Erlösung an den Auserwählten anzuwenden. Und damit schafft sich Gott in Christus ein Volk, das Frucht bringt und seinen Ruhm verkündet. Nicht aus eigener Kraft, sondern die Frucht kommt von Gott. Gott schafft sich ein Volk, das Frucht bringt. Bestimmt durch den Vater, in Verbindung mit dem Erlösungswerk des Sohnes und vorgebracht in der Wirksamkeit des Geistes. Die Gläubigen, so wie die Christen in Galatien, sie können also wissen, wir gehören nicht nur zu dem Volk Gottes, nein, wir sind Teil der Verheißung des endzeitlichen Gottesvolkes, das Gott selbst heilt und segnet und fruchtbar macht. Ich stelle mir vor, dass so manche dieser judenchristlichen Missionare gesagt haben, also ihr müsst unbedingt irgendwie zum Volk Gottes gehören, zu dem Volk Israel, denn es stehen noch große Verheißungen aus. Wie die Propheten ankündigen, was Gott mit seinem Volk noch tun wird. Um wirklich gut zu stehen mit Gott, um wirklich den Segen zu empfangen, müsst ihr zu dem Volk Israel gehören. Und Paulus, er führt es nicht komplett aus, aber ich glaube, das war in seinem Sinn, in seinem Kopf, als er diese Formulierungen wählt. Wenn der Geist in euch wirkt, gehört ihr zu genau diesem Volk, das Gott angekündigt hat. Im Alten Testament. Ein erneuertes und wahres Volk Israel, belebt durch den Geist Gottes, fruchtbringend. Das, was der Sinai-Bund nicht bewirken konnte. Aber der neue Bund ist die Erfüllung der Verheißung, der Anbruch des neuen Zeitalters, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus geht einher mit der Sammlung des wahren Volkes Gottes, das aus den gläubigen Juden und den gläubigen Heiden besteht, die ihre Sünden erkannt haben, auf Christus vertrauen, vom Geist erneuert werden und Frucht bringen auf der ganzen Erde. In Matthäus 21 spricht Jesus gegen die ungläubigen Gesetzesgelehrten. Matthäus 21, Vers 43. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und Jesus spricht nicht von irgendwie einem anderen Land, sondern einer Nation, einem Volk, einem geistlichen Volk, einem gläubigen Volk aus allen Sprachen und Nationen und Ländern. Jakobus erklärt in Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Jetzt, Jakobus ist der wahrscheinlich der erste Brief im Neuen Testament, und er sagt, wir sind die Erstlingsfrucht dieses neuen Volkes, das Gott sich geschaffen hat. Paulus betet für die Gläubigen in Kolosser, um geistliches Verständnis, Kolosser 1, Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. In Römer 7 erklärt der Apostel, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Wenn man einmal darauf achtet, sieht man es plötzlich überall. Das neue Zeitalter ist angebrochen. Das Volk Gottes bringt Frucht durch den Geist, nicht durch das Gesetz. Und wenn das alte Zeitalter ganz endet, das neue völlig aufgerichtet ist. Ihr wisst, es ist jetzt die biblische Lehre ist, dass es eine Art Überlappung gibt. Das alte Zeitalter, es geht zu Ende. Das neue Zeitalter, es hat schon begonnen, aber ist noch nicht völlig da. Dass diese Zeit, diese Überlappung ist, diese Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und wenn das neue Zeitalter ganz aufgerichtet wird, ein neuer Himmel und eine neue Erde, da zeigt uns Johannes in Offenbarung 22 das Bild eines Flusses, an dem Bäume gepflanzt sind, die beständig ihre Frucht bringen und Heilung auf der Erde bringen. Die Frucht des Geistes hat also eine persönliche Bedeutung in der Anwendung der Erlösung und gleichzeitig eine heilsgeschichtliche Bedeutung. In dem Verständnis, wir sind das Volk Gottes. Anhand dieser prophetischen Hoffnung in der Gemeinde Jesu Christi aus allen Sprachen und Nationen erfüllt sich das, was Gott verheißen hat. Dass er selbst das bewirkt, woran er gefallen hat, was diese Frucht ist, die wir Menschen vorbringen sollen, die ihn widerspiegeln, die seinen Charakter widerspiegeln, die tatsächlich von dem etwas ausmachen, was es bedeutet, ein Ebenbild Gottes zu sein. Darum ein paar Anwendungen. Zum einen, sei nicht entmutigt im Glauben. Vielleicht bist du zum Glauben gekommen und hast gedacht, oh, jetzt geht das Leben so richtig in eine völlig andere Richtung und von jetzt an wird alles richtig gut laufen. Ja, wie bei den Kundschaftern, die Früchte Kanaan, die gehen in das Land Kanaan, ja, und kommen wieder und sie... Diese Früchte, die sind so groß und so schwer, dass sie kaum tragen können. Die brauchen für eine Traube Weinbeeren, brauchen sie schon extra einen Stab, um den gemeinsam zu tragen. Und sie sagen, wow, was ist das für eine Fruchtbarkeit? Und vielleicht bist du zum Glauben gekommen und hast gedacht, so muss mein Leben dann auch aussehen. Und dann schaust du auf dein Leben als Christ und deine Kämpfe mit der Sünde und mit der noch in uns wohnenden fleischlichen Begierde. Und du denkst, naja, so wie die Früchte Kanaans wirkt es nicht, eher so wie die Waldbeeren vielleicht, die Walderdbeeren, die hier wachsen. Da muss man schon, die sind so winzig, da muss man schon tagelang ernten, bis man satt wird. Aber Paulus, er schreibt diese Liste nicht auf, damit wir uns messen und sagen, oh, in dieser Geistesfrucht muss ich noch wachsen und hier muss ich unbedingt noch zunehmen und dieser Bereich könnte auch viel besser sein. Gibt es überhaupt bei einer dieser Eigenschaften ein Maß, wo man sagen kann, ach ja, da habe ich die volle Punktzahl. Ich habe das Maximum erreicht. Diese Frucht ist bei mir rekordverdächtig. Das soll mir erstmal jemand nachmachen. Nee, bei all diesen Eigenschaften können wir sagen, immer noch Wachstumspotenzial. Und Paulus, er schreibt diesen Gegensatz nicht auf, um auf der... andersrum. Paulus schreibt diesen Gegensatz auf, um auf der einen Seite den richtigen Fokus zu setzen. Schaut, das ist, worauf wir uns konzentrieren sollten. Nicht so sehr diese ganzen äußeren Bestimmungen wie die Zeremonien und die Beschneidung und irgendwelche besonderen Feste und Speisegebote und so weiter und so fort. Das ist das, was zählt. Eine neue Natur. Ein neues Leben in uns. Nicht durch eine äußere Durchführung des Gesetzes, sondern dem Bild Christi ähnlich zu werden. Darum geht es. Und das wirkt der Geist in uns, nicht die Bestimmungen des alten Bundes. Und dann ist das Bild der Frucht dahingehend ermutigend. Denn Frucht wächst und gedeiht. Und Frucht braucht Zeit. Eins meiner Kinder hat mal einen Samen von einem Apfel, so einen Kern, im Garten in den Boden gesteckt. Und eingegraben, eine komplette Gießkanne drüber gekippt. Und am nächsten Tag ist es hinausgerannt und hat geguckt. Aber es kam noch nichts. Und den Tag drauf immer noch nicht. Und es war ganz frustriert und sagte, hat nicht geklappt. Frucht braucht manchmal Zeit. Auch das liegt sozusagen in diesem Bild. Am Anfang sieht man vielleicht nur einen kleinen Halm, einen kleinen Spross. Irgendwann wachsen dann Knospen und Blüten. Die kleinen, noch unscheinbaren Fruchtkörper reifen. Sie wirken so schwach. Und doch ist die Frucht das Zeichen, der Baum ist gesund. Hier wächst etwas. Sei nicht entmutigt im Glauben, sondern lass dich ermutigen, dass wer an Christus glaubt, wer mit ihm verbunden ist, der bringt Frucht hervor. Nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern durch die Wirksamkeit des Geistes. Er wird durch den Geist geleitet, sodass Frucht wächst, die dem Herrn gefällt und die ein Segen für sein Volk ist. Und dann eine zweite wichtige Anwendung. Mach die Frucht nicht zu einem Werk, aber wirke zur Fruchtbarkeit. Wie gesagt, Paulus gebraucht hier bewusst nicht Werke des Geistes, sondern Frucht des Geistes. Aber trotzdem sind wir so schnell dabei, in unserem Verständnis aus der Frucht doch ein Werk zu machen. Wir denken dann, okay, also ich muss mich nicht beschneiden lassen, ich muss nicht irgendwelche Speisevorschriften beachten, schön, aber jetzt brauche ich ein Werk der Liebe, ich brauche ein Werk der Freude, ich muss irgendwas tun, um Frieden aufzurichten, damit ich bei Gott angenommen werde. Nein, es ist kein neues Gesetzessystem, sondern das Kennzeichen echten Lebens in uns durch den Geist. Der Theologe Gerhardus Voss, er schreibt, es gibt immer noch fremde Formen eines christuslosen Evangeliums. Es herrscht immer noch eine subtile Form der Gesetzlichkeit vor, die den Erlöser seiner durch das Kreuz verdienten Krone und Herrlichkeit berauben und aus ihm einen zweiten Mose machen möchte. Der uns die Steine des Gesetzes statt des Lebensbrotes des Evangeliums anbietet. Und oh, wie schade, der Jesus, der gepredigt wird, ist nur zu oft ein Christus nach dem Fleisch, ein religiöses Genie, ein Produkt der Evolution, unfähig zu retten. Lasst uns beten, dass es der Gemeinde gegeben wird, diesen Irrtum mit der Entschlossenheit des Paulus zu verwerfen und auszutreiben. Deutliche Worte. Wir stehen in der Gefahr, genauso wie die Galater. Selbst wenn es so klar gelehrt wird, in unserem Sinn doch aus dem Evangelium wieder ein neues Gesetz zu machen. Aus Christus nur einen besseren Mose zu machen. Und nicht verstehen, dass es ein ganz anderes Prinzip ist. Aber wir sollen natürlich auch nicht untätig sein. Tatsächlich finden wir für viele dieser aufgezählten Geistesfrüchte auch direkte Ermahnungen im Neuen Testament, dass wir lieben sollen, dass wir uns freuen sollen, dass wir den Frieden nacheifern sollen und so weiter. Doch der Unterschied ist, dass wir die Quelle erkennen müssen, die in Gott ist und sein Geist es wirkt. Um in Liebe zu wachsen, müssen wir darum vom Geist geleitet werden. Nicht versuchen, irgendwie noch so ein Tropfen Liebe aus unserem verdorbenen Fleisch zu pressen. Wir müssen Gott erkennen und in der Gemeinschaft mit ihm leben, an Christus bleiben, um Frucht zu bringen. Und darum ermahnt uns die Schrift, den Geist nicht zu dämpfen oder zu betrüben oder sogar auszulöschen. Denn jedes Mal, wenn wir meinen, ich krempel mir die Ärmel hoch, ich kriege das alleine hin, geben wir nicht Gott die Ehre, der in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, sondern meinen wieder, diesen falschen Anspruch zu haben, Gott, ich kann das selbst tun. Schau mir nur zu, ich kann verdienen. Ich kann dein Lob verdienen. Aber Gott will, dass wir ihn loben für seine Gnade. Dass wir erkennen, dass allein aus ihm wir Frucht bringen können. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und eine letzte Anwendung, lebe in der Realität der neuen Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese biblisch-theologischen Zusammenhänge, sie bewirken in mir eine große Freude. Zu sehen, wie Gott alles zusammenflechtet. Und man sieht immer mehr, hey, das ist ja miteinander verbunden. Und Moment mal, das bedeutet ja hier in Jesaja und in Micha und in Zacharja, damit bin ich ja gemeint. Ich bin adressiert. Als Gläubige sind wir das endzeitliche Volk Gottes, das den Segen des Herrn empfängt, das Frucht bringt auf der ganzen Erde. Wir leben in einer Zeit der heilsgeschichtlichen Erfüllung, worauf unsere Glaubensväter unter dem alten Bund gehofft und gewartet haben. Was in diesen wunderbaren Bildern beschrieben wird. Und wir machen uns oftmals gar nicht bewusst, das erfüllt sich in der Gemeinde. Das erfüllt sich in dem, was Gottes Geist in meinem Leben bewirkt. Ich bin Teil davon. Und diese neue Zeit wird bestätigt durch so manche Veränderung. Der Sinai-Bund ist nicht mehr in Kraft, der das Volk Israel wie ein unmündiges Kind verwahrte und einschloss, wie Paulus es in Galater 3 beschreibt. Es ist mit Christus abgetan, das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz, sie haben ihre zeitliche Rolle erfüllt, bis zu Christus zu führen, mit dem eine neue Zeit anfängt, ein neues Reich. Die Verheißung, dass durch den Nachkommen Abrahams alle Völker gesegnet werden, erfüllt sich in der weltweiten Verkündigung des Evangeliums. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 6, dass das Wort der Wahrheit des Evangeliums der ganzen Welt Frucht bringt. Das ist das, was Mission bedeutet. Das ist das, warum wir das Evangelium verkünden. Es bringt Frucht für Gott. Und zwar in der Kraft seines Geistes. Und Christus, unser Mittler, er ist auferstanden am ersten Tag der Woche. Und seither feiern die Gläubigen im neuen Zeitalter nicht mehr am Samstag, den siebten Tag, sondern alles geht hervor, aus dem Erlösungswerk und aus dem neuen Leben, das Christus hervorgebracht hat. Und so feiern wir am Sonntag den ersten Tag Gottesdienst. Und die Schrift nennt den ersten Tag im Neuen Testament den Tag des Herrn. Das bedeutet, und mit jedem Gottesdienst, den wir hier am Sonntag feiern, bezeugen wir, eine neue Zeit ist angebrochen und der Gottesdienst ist nicht mehr geprägt von äußeren Ritualen, sondern in einer geistlichen Realität. Lasst uns die Freude und die Fülle dieser neuen Zeit erkennen und darin leben und uns nicht zurücksehnen in die Zeit der Schatten und der Zeremonien, um darin Zuversicht und Hoffnung zu finden. Wie es auch in unserer Zeit tatsächlich noch oft zu finden ist. Wir wollen irgendeine Kerze anzünden oder wir wollen irgendwie irgendeine Handlung tun, irgendwas anfassen, irgendwas sehen, so wie wir es im Alten Testament finden, wovor der Hebräerbrief warnt. Die Fülle ist gekommen in Christus. Die ganze geistliche Realität ist da. Wir sind in diesem neuen Zeitalter, in diesem neuen Reich. Und die Frucht, die dabei hervorkommt, ist eine Liebe, eine Freude und ein Frieden. Erkennen wir das? Leben wir darin? Freuen wir uns daran? Christus ist unsere Hoffnung und sein Geist die Bestätigung seines Segens und Handelns in uns. Dazu segne uns Gott. Amen.